Wir kehren zurück zum Matthäusevangelium. Wir sind da in Kapitel 12 und da in Vers 30 bis 37. Und das ist das Wort unseres Herrn. Er spricht: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Und deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, um dich zu erkennen, besser zu verstehen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt unsere Herzen öffnest, dass du uns Verständnis gibst, dass du unsere Augen des Glaubens öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort und dass du meine Lippen öffnest, dass sie deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Ein Freund aus meiner Jugendzeit, der hatte sich eine Zeit lang dem Glauben zugewandt und später wieder abgewandt. Und er sagte mir da einmal, dass es für ihn kein Zurück mehr gäbe. Er könne nicht mehr umkehren, da er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen habe. Eine gläubige Mutter erzählte mir einmal, dass ihr Sohn, den sie im Glauben erzogen hat, dass er denkt, dass er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hätte und darum jetzt nicht mehr zum Herrn zurückkehren kann. Und immer wieder höre ich mal davon, dass sich jemand fragt, ob er vielleicht diese einzige unvergebbare Sünde, nämlich die Sünde gegen den Heiligen Geist, begangen habe und deshalb nun keine Möglichkeit zur Vergebung mehr hat und darum endgültig verloren ist. Was ist da dran? Was genau müsste jemand denn getan haben, dass er in diese Kategorie fällt, dass er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat? Oder den Heiligen Geist gelästert hat. Jesus scheint hier in diesem Abschnitt nicht direkt zu sagen, worin diese Sünde besteht. Und deshalb ist es doch besonders an dieser Stelle, wie es immer wichtig ist, immer. Aber an dieser Stelle vielleicht ganz besonders wichtig ist, dass wir den Zusammenhang beachten, in dem der Herr eben diese Aussage gemacht hat. Wenn wir nur die Verse 31 und 32 hier in Matthäus 12 lesen und sie so als einzelnes Thema aus dem Zusammenhang herausheben, dann verstehen wir womöglich alles falsch. Und dann können wir auch furchtsamen Geschwistern keine richtige Antwort geben. Furchtsame Geschwister, die meinen, sie hätten vielleicht diese Sünde begangen und jetzt keine Möglichkeit zur Vergebung mehr. Wir müssen verstehen, dass Jesus hier nicht ein neues Thema beginnt in diesem Abschnitt. Wir sind ja hier mitten im Abschnitt eingestiegen, sondern er ist immer noch daran, auf diese absurde Behauptung der Pharisäer zu antworten, die sagen, dass er, Jesus, mit Hilfe des Teufels die Dämonen austreibt. Das, was er hier sagt über die Sünde gegen den Heiligen Geist, ist Teil seiner Antwort. Er erklärt, dass er sein Königreich einführt, indem er das Reich des Satans zerstört. Er hat den Starken gebunden und raubt ihm seine Gefangenen und fügt sie in sein eigenes Königreich ein. Es gibt nur diese zwei Reiche und die stehen sich feindlich gegenüber. Zwei Könige führen diese Reiche an, Christus und der Satan. Gleich nach dem Sündenfall hat Gott dies angekündigt. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist Genesis 3, Vers 15. So spricht Gott gegen den Satan. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Man kann nur einem der beiden Reiche angehören, dem Königreich Christi oder dem Reich des Satans. Und die Machtverhältnisse sind dabei aber sehr unterschiedlich. Der Satan, der das eine Reich anführt, er ist zwar mächtig, und er ist mächtiger als die Menschen, aber seine Macht ist gebrochen. Sein Reich ist dem Untergang geweiht. Der Sohn Gottes hat dies besiegelt und sammelt die Erwählten aus allen Nationen und fügt sie dem Königreich der Himmel ein. Und Jesus hat den Pharisäern diese, seine Stellung, jetzt vorher hier klar gemacht, als er ihnen antwortet. Und er zeigt ihnen nun, dass sie ganz klar auf der Seite des Feindes stehen, weil sie sich gegen ihn stellen und sogar verhindern wollen, dass die Menschen zu ihm kommen. Und wenn er sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, dann spricht er damit von ihnen, von den Pharisäern. Jetzt zuerst einmal. Etwas später nennt er sie Otternbrut. Das sind die Nachkommen der Schlange. Die Brut der Otter. Nachkommen der Schlange, die kämpfen gegen den Nachkommen der Frau. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus sammelt seine Schafe in seine Herde und die Pharisäer versuchen das zu verhindern. Und so sind sie solche, die die Schafe zerstreuen oder zu zerstreuen suchen, wie das auch der Prophet Hesekiel gesagt hat, wie wir gehört haben. Sie sind die falschen Hirten, über die auch der Prophet Jeremia sagte, wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Und so macht der Herr klar, dass es eben keine neutrale Position gibt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ist für und mit Jesus, man sammelt mit ihm seine Schafe, oder man ist gegen ihn und zerstreut. Und damit fällt man unter sein Gericht. Und dann ist man in der Sünde, die nicht vergeben wird, wenn man darin verharrt. Weil die jüdischen Führer definitiv den Christus abweisen, werden sie definitiv verworfen. Und darum müssen wir diese Aussage über die Lästerung oder Sünde gegen den Heiligen Geist noch etwas ausführlicher behandeln jetzt. Wie gesagt, wenn wir diesen Satz, Vers 31 und 32, für sich allein nehmen, dann können wir ihn leicht falsch verstehen. Wir könnten meinen, wie das oft auch geschieht, dass die Lästerung des Geistes eine Sünde wie alle anderen ist, einfach so schlimm, dass Gott diese nicht mehr vergeben wird. So als würde Jesus hier sagen, wenn du deine Sünden bereust, sie bekennst und um Vergebung bittest, dann werden sie dir vergeben werden. Außer wenn es dir passiert ist, dass du diese bestimmte Sünde begangen hast, wenn du dann kommst und um Vergebung bittest, dann wird Gott sagen, nein, du hast leider gegen die Sünde, gegen den Heiligen Geist, diese Sünde begangen, das vergebe ich dir jetzt nicht mehr. Das ist aber nicht so. Weil derjenige, der den Heiligen Geist lästert, so wie Jesus das den Pharisäern hier vorwirft, der wird gar nie Vergebung suchen bei dem Herrn. Und das ist die Eigenart dieser Sünde. Es ist die Haltung, die Jesus als den Christus, den Erlöser der Sünder, verwirft. Die Pharisäer sagten über Jesus, der ja durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibt und dadurch das Königreich Gottes aufrichtet. Sie sagten über Jesus, dass er nicht der Christus ist. Sie haben ihn verworfen als den Erlöser der Sünder. Sie behaupteten, und damit begründen sie seine Ablehnung, dass er mit dem Teufel im Bund ist und mit dessen Hilfe sein Reich baut. Der Heilige Geist ist es, durch dessen Macht er die Dämonen austreibt. Und die Pharisäer sagen damit eigentlich, der Heilige Geist sei der Oberste der Dämonen. Auf diese Weise lästern sie den Geist. Sie akzeptieren nicht, was für alle offensichtlich ist, nämlich, dass Gott seinen Sohn durch seine Werke bestätigt hier. Und sie weisen ihn trotzdem ab. Und damit sagen sie, wir wollen den Erlöser nicht, den Gott uns gesandt hat und der durch den Heiligen Geist klar offenbart ist. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wer so gegen besseres Wissen sich gegen Gottes Offenbarung seines Christus stellt, der lästert, sündigt gegen den Heiligen Geist. Das ist die Sünde, die nicht vergeben wird. Weil derjenige, der so sündigt, Gottes Weg der Vergebung ja klar ablehnt. Jesus doppelt nach in Vers 32. Man kann gegen den Sohn des Menschen reden, das kann vergeben werden, aber das Reden gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Jemand kann gegen Jesus als Mensch reden, das haben sie damals getan, das haben auch die Jünger zum Teil zuerst so getan, weil sie noch nicht erkannt haben, wer er wirklich ist. Sie hatten manchmal ihre Schwierigkeiten, Jesus zu erkennen, weil eben seine Gottheit von der Menschheit verhüllt war, dahinter verborgen war. Aber wer seine Gottheit erkennt, weil sie durch den Heiligen Geist klar bestätigt wurde und dennoch nicht akzeptieren will, dass er der Christus und der Herr ist, das heißt, wer ihn als den vom Gottesgeist offenbarten Messias verschmäht, weil er sich seiner Herrschaft nicht unterordnen will, der kann auf keinem anderen Weg Vergebung finden. Die Sünde gegen den Heiligen Geist begeht jemand, der erkannt hat, dass Jesus der Christus ist und sich trotzdem endgültig gegen ihn stellt. Nicht glaubt, nicht gehorsam wird. Und das haben die Pharisäer getan. Und Jesus hält es deshalb vor allem ihnen vor. Das, was er hier sagt, gilt ihnen, den Pharisäern, seinen geistlichen Gegnern. Natürlich können auch andere, auch Menschen heute, diese Sünde begehen. Jeder, der sich endgültig dem Retter verschließt, nachdem er erkannt hat, dass Jesus der Christus ist, der wird keine Vergebung finden, weil er sie nicht von Jesus haben will oder nicht durch Jesus zu Gott kommen will. Und so wie Jesus den Pharisäern an anderen Stelle sagte, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Nun gebraucht Jesus ein weiteres Bild, um die Pharisäer zurechtzuweisen. Er ist noch lange nicht fertig mit ihnen, auch nach diesem Abschnitt noch nicht. Er weist sie zurecht mit diesem Bild vom Baum und seiner Frucht, das er auch an anderen Stellen gebraucht, dort mehr in einer allgemeinen Weise. Er lehrt auch die Jünger darüber, über den Baum und die Frucht. Aber hier wendet er es auf sich selbst und auf die Pharisäer an. Er geht nicht jetzt hier etwa dazu über oder fängt jetzt an, allgemein geistliche Wahrheiten zu predigen, sondern er ist immer noch dran, mit den Pharisäern zu sprechen, über ihre bösartige Haltung ihm gegenüber. Der gute Baum, den er hier erwähnt, der gute Baum, der ist Jesus selbst. Und der faule Baum, das sind die Pharisäer. Der Baum wird daran erkannt, was von ihm kommt. Seine Frucht, das ist klar. Die Frucht, die Jesus bringt, ist offenbar vor den Augen aller, nicht wahr? Blinden werden die Augen aufgetan, Taube hören, Stumme reden, Lahme gehen, Tote werden auferweckt, die Gefangenen des Satans werden befreit. Das ist die Frucht des guten Baumes, der Jesus ist. Die Pharisäer können nichts von all dem vollbringen. Sie haben nur immer wieder verhindern wollen, dass Jesus die Menschen heilt und befreit. Und das alles unter dem Vorwand der Frömmigkeit. Sie haben nur böse Worte übrig. Und so sagt Jesus zu ihnen: Wie könnt ihr Gutes reden, die ihr doch böse seid? Dieses Sein, das ist der Baum. Und das Böse, das sie reden, ist die Frucht dieses Baumes, des faulen Baumes. Ihre bösen Worte offenbaren ihr böses Herz, ihre bösen Motive. Was aus dem Mund herauskommt, macht offenbar, was im Herzen ist. Und damit sind sie verurteilt. Was Jesus den Pharisäern durch diese geistlichen Wahrheiten sagt, das ist für sie ein Wort des Gerichts. Er evangelisiert sie nicht mehr. In dem Sinn, dass er sie zur Umkehr ruft, damit sie Vergebung finden können. Das scheint für sie schon zu spät. Für die Umstehenden und für uns, die wir das gelesen haben, kann das aber heilsam sein, das jetzt zu studieren, zu verinnerlichen. Wenn wir bedenken, dass die Frucht, die von uns als Bäumen kommt, oder das Gute oder Böse, das aus dem Schatz in unseren Herzen kommt, dass das eigentlich nur Symptome oder eben Früchte von dem sind, was in uns Realität ist. Das muss uns klar werden lassen, dass wir zwar versuchen können, gute Früchte vorzutäuschen. Wie macht man das? Man versucht, sich wie ein guter Mensch zu verhalten. Das gelingt vielen Menschen einigermaßen gut. Wenn man nicht so in sie hineinsieht, dann können sie sehr täuschend echt wirken. Die Menschen, die gute Dinge tun, um sich als gute Bäume darzustellen, sie es aber nicht wirklich sind. Die Pharisäer tun das ja, indem sie ihre Frömmigkeit zur Schau stellen. Und darum nennt sie Jesus auch Heuchler. Wörtlich bedeutet das Schauspieler. Sie spielen nur etwas. Wir können nicht die Realität in unseren Herzen sehr lange verbergen, nicht wahr? Das wird schließlich sichtbar werden. Und vor Gottes Augen ist es sowieso schon sichtbar. Aber wenn wir das erkennen, dass wir uns nicht verändern können, wie wir in unserem Herzen sind, dann werden wir die hoffnungslose Lage erkennen, in der wir durch unsere angeborene Sündhaftigkeit sind. Wir können uns nicht verändern. Wir können unser böses Herz, mit dem wir geboren sind, nicht verändern. Und das muss uns zu Gottes Erlöser treiben. Denn nur er kann unser Herz verändern. Ein neues Herz in uns schaffen. Er kann uns zu einer neuen Kreatur machen. Zu einem neuen, guten Baum. Und wenn er das tut, dann sind wir das. Dann wird das nicht mehr rückgängig gemacht. Und es ist dieser Heilige Geist, den die Pharisäer lästern, der das Herz verändern kann. Christus tut das durch seinen Geist, durch sein Wort, das der Geist gegeben hat. Das verändert unser Herz. Der Heilige Geist schafft die Voraussetzung bei uns, dass wir gute Frucht bringen können. Und darum nennt der Apostel diese Frucht auch Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Galater 5, Vers 22. Das ist die Frucht des guten Baumes, des Herzens im guten Menschen. Jesus entlarvt das Herz der Pharisäer durch ihre Worte. Wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und das ist jetzt etwas, das wir vielleicht zu wenig beachten. Was nämlich unsere Worte ausmachen. Was unsere Worte anzeigen und bewirken. Wenn wir die Frucht des Geistes noch einmal anschauen, dazu Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das sind nicht einfach Gefühle. Die Frucht des Geistes, die wird durch Worte offenbar, oder nicht? Wir lieben mit Worten, natürlich auch mit Taten, aber wir lieben auch mit Worten. Wir drücken Freude mit Worten aus. Auch Friede und Geduld, das drückt man mit Worten aus. Wie können wir jemandes Freundlichkeit denn erkennen, wenn sie nicht in freundlichen Worten ausgedrückt wird? Jesus hat all diese Frucht in Vollkommenheit. Er spricht Worte der Liebe, der Freude, des Friedens mit uns. Er spricht freundlich, gütig. Seine Rede ist gütig, ist treu, das heißt wahrhaftig. Was er spricht, ist Wahrheit Gottes. Er spricht sanftmütig, Er spricht selbst beherrscht. Selbst wenn er zornig ist, Jesus war auch zornig, ist auch heute noch zornig. Wenn er zornig ist, ist das nicht wie der Zorn eines Menschen. Es ist der gerechte Zorn Gottes, der allein Gottes Ehre sucht. Und der ist selbst beherrscht. Jesus allein ist der gute Mensch. Der Gottmensch, der aus dem guten Schatz seines heiligen Herzens das Gute hervorbringt. Nun noch zu dieser Frage: Auf welcher Seite stehst du? Am Anfang unseres Abschnitts sagt Jesus ja: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und das steht über diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sozusagen als Überschrift. Wer nicht mit Jesus ist, das ist der, der ihn als Christus und Herrn ablehnt. Derjenige, der nicht sein Königreich sucht, sondern sein eigenes. Das ist derjenige, der dem Heiligen Geist widersteht und seine Offenbarung des Christus abweist und leugnet. Derjenige, wenn er in dieser Haltung verharrt, gegen den Heiligen Geist redet, die Sünde der Lästerung des Geistes begeht. Ein solcher kann auf keinem anderen Weg Vergebung und Erlösung mehr finden. Aber wenn du bereits durch das Wirken des Heiligen Geistes, und das ist dir auf keine andere Weise möglich, Christ geworden bist, eine neue Schöpfung bist, eins mit dem Herrn Jesus bist, dann darfst du wissen, dass dein Heil sicher ist. Da kommt nicht eine Sünde dazwischen, die du vielleicht so halbbewusst oder unbewusst begangen hättest, die dann eben die Sünde des Heiligen gegen den Heiligen Geist war. Nein. Du kannst nicht unter das Urteil kommen, dass du diese Sünde begangen hättest gegen den Geist, der dich ja mit Christus vereint hat. Du gehörst dann zu denen, die mit Jesus sind. Ja, die in Christus sind. Das sind diejenigen, die nach dem Geist wandeln. Der Geist Christi, der in ihnen wohnt, leitet sie. Natürlich lässt du dich nicht immer gleich von ihm leiten. Du wirst auch manchmal ihn betrüben oder ihm Widerstand leisten, wenn du in einer Sünde verharrst. Aber er bringt dich zurück zum Herrn. Der Apostel Paulus, er macht diese Unterscheidung, diese wichtige Unterscheidung zwischen denjenigen, die mit Jesus sind, und denjenigen, die es nicht sind. Das sind diejenigen, die nach dem Geist sind oder diejenigen, die nach dem Fleisch sind. Und ich möchte jetzt zum Schluss mit euch diese Verse, ein etwas längerer Abschnitt von Paulus, dazu lesen. Das gibt uns eine große Gewissheit. Wir sind diejenigen, die nach dem Geist sind, wenn wir zu Christus gehören. Das ist so ermutigend. Das ganze Kapitel 8 vom Römerbrief ist so ermutigend. Aber wir lesen 1 bis 11 davon. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir könnten hier schon einen Punkt machen. Amen. Es gibt keine Verdammnis, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Vielleicht eine kurze Unterbrechung. Das sind nicht Menschen, die Christen sind und fleischlich leben. Es gibt auch diese Lehre, oder, dass es fleischliche Christen gibt. Aber Paulus spricht hier von denen, die noch im Fleisch sind. Das sind diejenigen, die nicht erlöst sind. Und darum sind sie im Fleisch. Und die können Gott nicht gefallen. Ihr aber, spricht Paulus die Gläubigen an, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn ihr Gläubige seid, in Christus seid. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Halleluja. Amen.